Deutschlandfunk Kultur Weltzeit
mit Margarete Wohlan. Und wir machen weiter mit unserem Schwerpunkt in dieser Woche, wo wir 50 Jahre nach dem Ende des Biafra-Kriegs Bilanz ziehen. Was hat sich dort getan? Wie hat sich dadurch und seitdem die Entwicklungsarbeit verändert? Und was müssen wir in Zukunft anders machen? Der Fokus heute: Hat sich die Entwicklungsarbeit zwischen 1970 und 2020 verändert? Und wenn ja, wie? Die Bilder der Hungerbäuche von nigerianischen Kindern aus der Biafra-Region, die vor 50 Jahren über die ersten Farbfernseher flimmerten, veränderten für immer sowohl das Bild von Afrika als auch die Entwicklungshilfe und Spendenbereitschaft der westlichen Welt für Afrika. Doch das war keine Zusammenarbeit auf Augenhöhe.
Ehrlich gesagt, ich glaube, bei dieser Art von Hilfe geht es um Mitleid, die Überzeugung, dass Afrika es nicht alleine schaffen kann.
Was bedeutet humanitäre Hilfe für Afrika heute, in Zeiten der Dekolonialisierung? Welche Lehren wurden in den 50 Jahren seit dem Ende des Biafra-Krieges gezogen? Linda Staude, bis Mitte 2019 unsere Korrespondentin in Ost- und Zentralafrika, mit ihrer Bilanz.
Heißer Wind bläst roten Sand über den Kadaver eines Kamels. Nicht weit davon stehen vier Artgenossen zwischen dornigen Sträuchern, so abgemagert, dass man jede Rippe unter dem Fell zählen kann.
Wir haben eine schwere Dürre. Wir haben schon versucht, unsere wenigen Kühe zu verkaufen, aber keiner will sie haben. Viehhirten kommen von weit her, um uns nach Gras für ihre Tiere zu fragen.
Abdirahman lebt im äußersten Norden Kenias im Bezirk Mandera. Es ist Anfang 2018 der Höhepunkt der jüngsten Dürre in Ostafrika. Fast 3 Jahre hat sie gedauert. Mittlerweile hat es wieder geregnet, aber das ist nur eine Atempause. Hunger gehört hier zum Leben, genau wie Hilfe aus Nairobi und dem Ausland.
Die Dürre kommt immer wieder. Die Gemeinden hier hatten mal ihre eigenen Überlebensstrategien, aber die sind weitgehend verschwunden. Die Leute sagen, warum soll ich überhaupt noch etwas anbauen, wenn es ohnehin Hilfslieferungen gibt?
So die kenianische Menschenrechtlerin Fatuma Abdulkadir Adan. In Mandera sind sogar simple Heuschober mit Spenden aus dem Ausland gebaut. Die Menschen in den Dürreregionen haben mittlerweile jede Eigeninitiative verloren.
Wir hoffen, dass die Regierung uns helfen wird und vor allem verlassen wir uns darauf, dass Gott uns hilft.
Die großzügige Hilfe für die Hungernden trägt nichts dazu bei, die Ursachen der Probleme zu bekämpfen. Dürren alleine verursachen keine Hungersnöte. Dafür sind andere Faktoren verantwortlich. Bürgerkrieg, Terror, Korruption, Politik oder schlichte Unfähigkeit. Das heißt, die Not kommt immer wieder und aus der Nothilfe wird eine permanente Einrichtung.
Aid is not benign. The problem is that it's malignant.
Die Hilfe ist nichts Gutes, sie ist schädlich, sagt Dambisa Moyo. Die Ökonomin aus Sambia ist bereits seit gut 10 Jahren eine der schärfsten Kritikerinnen von Entwicklungshilfe jeder Art.
Ehrlich gesagt, ich glaube, bei dieser Art von Hilfe geht es um Mitleid, die Überzeugung, dass Afrika es nicht alleine schaffen kann.
Die wohlmeinenden Helfer aus dem Westen tragen nach Ansicht der Experten einen wichtigen Teil der Schuld an den permanenten Krisen auf dem afrikanischen Kontinent. Beispiel Hunger. In Kenia gibt es auch in Dürrezeiten Nahrungsmittel genug. Ihr Preis ist das Problem der Transport und die Untätigkeit der Regierung. James Shikwati, kenianischer Ökonom und Fellow der deutschen Robert Bosch Academy.
Es ist wirklich traurig. Wir haben diese ständigen Spendenaktionen, anstatt dass die Regierung ihrer Verantwortung nachkommt und zum Beispiel die Landwirtschaft rationalisiert oder ihr Verteilungssystem.
Die internationale Hilfe nimmt der Regierung die Arbeit ab und verhindert so effektive Vorsorge. Die reichlich fließenden Gelder aus dem Westen sind ein Anreiz für die afrikanischen Machthaber, ihren Job nicht zu tun. Denn wenn es der Bevölkerung zu gut geht, gibt es weniger Hilfsmittel. Schlechte Politik wird also nicht abgestraft, im Gegenteil, so James Shikwati.
What aid does is,
die Hilfe subventioniert indirekt schlechte Politik. Nehmen Sie zum Beispiel den Kongo oder auch Kenia. Die Konflikte dort werden im Grunde von den Eliten verursacht, die sich um das Geld aus dem Westen streiten.
Ganz Afrika stirbt und wartet hilflos auf die Retter aus dem Westen. Diese Botschaft verbreiten die selbsternannten Retter bereits seit Jahrzehnten. Die Biafra-Kinder Ende der 60er, die Hungernden in Äthiopien in den 80ern, die Ebola-Toten 2014. Erschütternde Bilder von leidenden Menschen bringen Spenden und zementieren die Klischees vom armen Krisenkontinent, der ohne die großzügige Hilfe nicht mal überleben kann. Sehr zum Ärger vieler Afrikaner.
Afrika ist rohstoffreich. Wir sind nicht abhängig vom Westen. Tatsächlich brauchen die uns.
Ob Coltan oder Kobalt, Kaffee oder Kakao, Bananen oder Blumen. Die Welt ist auf Afrikas Reichtümer angewiesen. Und die ehemaligen Kolonialherren profitieren immer noch von ihnen. Ali Khan Sachu, der bekannteste Wirtschaftsanalyst Kenias.
Mehr Geld fließt von diesem Kontinent in den Westen, als an Entwicklungshilfe hereinkommt. Wenn wir es schaffen, unsere Wirtschaft in Schwung zu bringen, dann haben wir eine Chance.
Die Chance auf dauerhafte und nachhaltige Entwicklung. Die Entwicklungshilfe hat dabei kläglich versagt. Seit den 50er und 60er Jahren sind Schätzungen zufolge rund 2 Billionen Dollar auf den afrikanischen Kontinent geflossen.
Die Hilfe war ein totales Desaster. Wir haben in den letzten 40, 50 Jahren gesehen, dass sich auf dem ganzen Kontinent das Wachstum verlangsamt hat. Die Armut ist gestiegen. In den 70er Jahren haben 10% der afrikanischen Bevölkerung in Armut gelebt. Heute leben 70% von weniger als $2 am Tag.
Nicht trotz, sondern wegen der Hilfsgelder, sagt Dambisa Moyo. Sie hält das gesamte Konzept Entwicklungshilfe für gescheitert. Und damit steht sie nicht allein auf dem afrikanischen Kontinent. Ali Khan Sachu.
Sie war kein effektiver Weg, um Afrika nach vorne zu bringen. Das ist ganz klar. Deshalb sagen wir Handel statt Hilfe. Geschäfte machen ist ein besserer Weg, diese Probleme anzugehen.
China macht längst vor, wie das funktionieren kann. Eine riesige Teermaschine walzt langsam durch ein bisher unberührtes Stück Busch. Sie asphaltiert ein neues Stück Umgehungsstraße für Nairobis ständig total verstopfte Innenstadt. Die Baufirma stammt aus China, genau wie die Kredite für die Finanzierung des Baus. Eines von vielen Infrastrukturprojekten quer über den afrikanischen Kontinent.
Die Chinesen leisten einen großartigen Dienst. Ihre Haltung gegenüber Afrika ist nicht geprägt von Mitleid oder Schuldbewusstsein, die dem Hilfemodell zugrunde liegen. Die Chinesen wollen in Afrika Geschäfte machen und das hilft Afrikanern, weil sie Jobs finden,
erklärt Dambisa Moyo. China ist mittlerweile der größte Handelspartner des afrikanischen Kontinents und chinesische Unternehmen bauen dringend benötigte Straßen, Häfen, Flugplätze, Stromleitungen und Telekommunikationsnetze. Allerdings gibt es die nicht ohne Schattenseiten. Chinesische Firmen schaffen zwar Arbeitsplätze, geben Afrikanern aber oft nur miese Jobs, zahlen Dumpinglöhne und liefern häufig zweifelhafte Qualität. Und sie verlangen weit überhöhte Preise, für die Chinas Banken großzügig Kredite geben. James Shikwati.
In terms of short term.
Kurzfristig sieht das alles gut aus, aber langfristig haben wir die Bedrohung durch eine neue Schuldenkrise. Und wenn Sie Ihre Schulden nicht bezahlen, dann wird Ihr Gläubiger Ihnen irgendwann vorschreiben, wie Sie Ihre Wirtschaft managen sollen.
Derzeit ignorieren viele Regierungschefs diese Bedrohung. Ihnen gefällt, dass die Chinesen sie als Geschäftspartner behandeln und nicht bevormunden als ewige Wohlfahrtsempfänger.
Afrika braucht keine Babysitter. Je weniger sich die Welt um Afrika kümmert, desto besser geht es Afrika.
So hat Ruandas Präsident Paul Kagame es 2018 in einem Zeitungsinterview ausgedrückt. Ruanda ist eins der Länder, die das Mitleid gründlich satt haben und selbst bestimmen, wer ihnen wie hilft. Zusammenarbeit auf Augenhöhe gibt es auch in Äthiopien und in Eritrea, das sonst eher durch seine diktatorische Regierung und ihre Menschenrechtsverletzungen Negativschlagzeilen macht. Durch einen schmalen Kanal strömte Wasser auf ein sorgfältig bepflanztes Beet. Tomaten wachsen hier neben Reihen mit Blumenkohl, Spinat, Karotten und Gewürzen.
Jeder Farmer bewirtschaftet ein gleich großes Stück Land und alle pflanzen Gemüse. Das bringt mehr Geld als Getreide. Und der Lebensstandard hier ist im Vergleich zu anderen Dörfern der beste.
Der Mikrodamm, der das möglich gemacht hat, wurde von der EU finanziert, in Zusammenarbeit mit der Regierung. Eritrea akzeptiert schon lange keine andere Form der Hilfe aus dem Ausland mehr. Dieser Standpunkt hat viele Hilfsorganisationen aus dem Land getrieben, die sich nichts vorschreiben lassen wollten. Die EU ist geblieben, auch nach heftiger Kritik, dass Europa damit ein Unrechtsregime unterstützt. Seit den Spendenaktionen für die ausgemergelten Biafra-Kinder vor 50 Jahren hat die Entwicklungshilfe sich verändert. Seriöse Organisationen setzen auf mehr Zusammenarbeit statt auf simple Geschenke. Aber nach Ansicht von James Shikwati reicht das nicht.
Das ganze Konzept der Entwicklungshilfe ist problematisch, denn es bringt Geschäft und Hilfe durcheinander. Die entwickelten Länder sagen Hilfe, wenn sie über Geld reden, mit dem sie ihre eigenen Interessen in Afrika verfolgen.
Dambisa Moyo sieht nur einen Weg. Mittelfristig muss auch die neu benannte Entwicklungszusammenarbeit weg.
Wir müssen Rückzugsstrategien entwickeln, damit die Regierungen einen Anreiz haben, das Richtige zu tun. In den Fällen, in denen Hilfe funktioniert hat, war sie immer zeitlich begrenzt.
Erfolgreiche Hilfe macht sich selbst überflüssig. Aber daran sind weder Afrikas Machthaber interessiert, die mit den geschenkten Geldern reich geworden sind, noch die internationalen Hilfsorganisationen. Schließlich ist Entwicklungszusammenarbeit ein Millionengeschäft.
Sie hat sich verändert, die Entwicklungszusammenarbeit seit dem Biafra-Krieg. Aber noch nicht genug. So das Resümee von Linda Staude. Marc Engelhardt hat sich dazu auf Spurensuche außerhalb Afrikas begeben und festgestellt, mittlerweile denken auch die internationalen Hilfsorganisationen um.
Vor 50 Jahren sprachen die Bilder noch eine eindeutige Sprache. Biafra-Kinder, abgemagert bis auf den Hungerbauch, wurden zum Symbol der unmenschlichen Aushungerung von Millionen durch die nigerianische Armee. Sie waren Opfer, die von Helfern aus dem Westen gerettet werden sollten und nicht gerettet werden durften. Die Bilder blieben unvergessen und prägen den Hilfsdiskurs mit Afrika bis heute. Der Schwarze als Hilfsobjekt, der Weiße als strahlender Retter in der Not. Dieses Abziehbild aber lassen sich immer weniger Afrikaner gefallen. Denn das Afrika von heute ist nicht mehr das von einst. Als die britische Filmemacherin Stacey Dooley für eine Hilfsaktion der BBC mit schwarzem Baby auf dem Arm posierte, warf die ugandische Aktivistin Olivia Alasso ihr vor, das namenlose Kind als Requisite zu missbrauchen. Der Streit kochte hoch und Alasso erklärte sich schließlich in der BBC.
Es gibt viele Fotos, die unsere Geschichte verzerren. Man geht zu den ärmsten, den wirklich allerärmsten Menschen bei uns und tut so, als wäre das Afrika. Kommt in unsere Dörfer, fragt uns, was wir brauchen, und dann antworten wir euch gerne. Und wenn ihr dann die Hilfe bringt, die wirklich benötigt wird, dann wird sie auch sehr geschätzt werden.
Alasso ist in Jinja aufgewachsen, Ugandas viertgrößter Stadt am Viktoriasee. Weiße mit Geld und Einfluss, die ihre mit bunten Logos geschmückten Jeeps am Straßenrand parkten, gäbe es dort überall, sagt sie. Zu ihnen gehörte auch die US-Amerikanerin Kelsey Nielsen, die heute an Alassos Seite gegen die Stereotype kämpft. Mit dem Hashtag No White Saviors, keine weißen Retter, haben die beiden im Netz einen Nerv getroffen. Fast 275.000 folgen ihnen auf Instagram. Dabei haben sie nichts gegen Weiße, wie sie betonen, sondern nur gegen den Mythos des weißen Retters. Nielsen weiß, wovon sie spricht. Sie war erst 23, als sie ihre eigene Hilfsorganisation leitete. Verrückt, sagt sie im Podcast Tiny Spark, aber in der Welt der Entwicklungshilfe völlig normal.
You will find especially like this demographic of young white women.
Da gibt es diese Gruppe vor allem junger weißer Frauen, die voll motiviert sind und es wirklich gut meinen. Aber sie haben auch einen irren Glauben daran, wozu sie angeblich berechtigt und fähig sind. Probleme auf der anderen Seite der Welt zu bewältigen, deren Lösung man uns zu Hause niemals anvertrauen würde. Seien wir doch ehrlich. Der einzige Grund, warum ich der Boss war, waren nicht meine Verdienste, sondern ein unverdientes Privileg und mein Zugang zur Macht.
Hautfarbe und Nationalität als Schlüssel zu Macht und Privilegien in Entwicklungsländern können tödliche Folgen haben, sagen Alasso und Nielsen. Eins ihrer Beispiele, eine Missionarin, die in ihrem Hilfszentrum unterernährte Kinder ärztlich behandelt haben soll, ohne medizinische Ausbildung. Die Behörden interessierte das offenbar nicht. Schließlich war die Missionarin in Uganda höchst angesehen. Noch sind die Vorwürfe nicht bewiesen, es gilt die Unschuldsvermutung. Doch dass Privilegierte mit Helfersyndrom Schaden anrichten, wenn auch selten tödlichen, daran besteht auch für Tobias Denskus kein Zweifel. Er unterrichtet an der Universität von Malmö Entwicklungskommunikation.
Man darf sicherlich nicht unterschätzen, wie viel schlechte Entwicklungszusammenarbeit auch immer noch passiert und wie viele Rucksacktouristinnen, die schlecht informiert und schlecht ausgebildet sind, sich auf den Weg machen, aus reinen Selbstfindungsgründen, aus Gründen, um ihren Lebenslauf aufzuhübschen. Da ist natürlich auch die berechtigte Kritik, dass das eben sehr oft eine Fortsetzung von kolonialen Praktiken ist, die eben sehr viel älter sind.
Konsequenzen gezogen hat die Hilfsorganisation Oxfam. Die im britischen Oxford gegründete Organisation ist mit ihrem internationalen Sekretariat nach Nairobi in Kenia gezogen. Dabei ging es um mehr als nur einen neuen Standort, sagt Marion Lieser, die geschäftsführende Vorstandsvorsitzende der deutschen Sektion von Oxfam.
Mir ist einfach wichtig, dass klar ist, dass dieser Schritt eben nicht rein symbolisch war, sondern dass es auch um eine interne Machtverlagerung geht. Und die drückt sich besonders auch darin aus, dass es immer mehr Oxfam-Organisationen im Süden gibt. Also nicht nur, dass man dieses Oxfam-Sekretariat aus Großbritannien nach Kenia verlagert hat, sondern dass wir im Süden wachsen.
Oxfam-Sektionen gibt es inzwischen auch in Indien, Mexiko, Brasilien und Südafrika. Die Idee, wenn starke Organisationen in den Empfängerländern mitbestimmen, wofür Spendengeld ausgegeben wird, übernehmen sie immer mehr Kontrolle. Heba Ali sieht darin einen Trend. Die Direktorin des Informationsdienstes The New Humanitarian beobachtet einen unaufhaltbaren Wandel.
Humanitäre Hilfe, selbst im ganz offiziellen Sektor, wo immer noch weiße Männer den Ton angeben, diversifiziert sich. Noch wichtiger ist vielleicht, dass dieser Sektor die humanitäre Hilfe nicht mehr kontrolliert.
Humanitarian response anymore.
Ali wünscht sich, dass vor allem denjenigen, die ganz allein und ohne Überbau zu humanitären Helfern werden, mehr Respekt entgegengebracht wird.
Most often it is local communities.
Die wichtigsten Helfer sind diejenigen, die selber Opfer einer Krise sind. Sie sind oft die Ersten, die helfen. Nicht die Leute in den weißen Land Rovern, sondern lokale Organisationen haben die richtigen Antworten. Das ist nicht neu, aber wird jetzt endlich anerkannt. Und die internationale Gemeinschaft fragt sich, wie können wir diese Organisationen stärken, anstatt laufend Hilfe aus dem Ausland zu schicken?
Instead of having to continually send aid from abroad.
Allerdings verdienen Ausländer in der Entwicklungshilfe bis zu 9-mal mehr als ihre lokalen Kollegen. Extras wie Schulgeld oder Wohnungszulage nicht mitgerechnet, bei gleichen Qualifikationen. Das hat eine Studie im Auftrag des britischen Wirtschafts- und Sozialforschungsrats ergeben. Sie sagt auch, lokale Helfer empfinden diese Ungerechtigkeit als eines der größten Probleme am Arbeitsplatz. Dabei ist der Wert der Ortskräfte eigentlich unbezahlbar, weiß Achim Wennmann. Am Genfer Graduate Institute untersucht er am Zentrum für Konflikt, Entwicklung und Frieden die Hilfe unter besonders schweren Bedingungen nach Kriegen oder Konflikten.
Wenn man dann natürlich mit externen wie Raumschiffen dort landet, um wieder was ganz Neues von oben aufzubauen, ist dieses nicht oft dann mit den realen Strukturen verbunden, die nach einem Krieg wirklich existieren. Weil oft ist ja in einem Nachkriegsgebiet es nicht möglich für die Zentralregierung im ganzen Land zu agieren. Und deshalb braucht man auch Zugänge, die oft durch spezialisierte Organisationen eröffnet werden, die spezielle Verbindungen zu Gruppen haben, die halt einige Landesteile kontrollieren.
Wo Gelder zentral an die Regierung überwiesen werden, gehen auch oft hohe Millionenbeträge verloren durch Ineffizienz oder Korruption. Mit lokalen Helfern lässt sich das Problem eindämmen. Und das ist wichtig im Hilfsgeschäft. Der Bedarf an humanitärer Hilfe steigt seit Jahren. Immer neue Krisen, dazu eine Vielzahl scheinbar unlösbarer Konflikte, hat die Not explodieren lassen. Die Vereinten Nationen erwarten, dass in diesem Jahr mehr als 168 Millionen Menschen dringend auf Hilfe angewiesen sein werden. Um sie zu erreichen, setzen auch die UN verstärkt auf die kleinen Organisationen, die Probleme und Lösungen am besten kennen. Ramesh Rajasingam, Direktor der UN-Nothilfe-Koordination in Genf, weiß das und kennt auch die Probleme.
Yes, the money is important.
Geld ist wichtig, ja. Aber vor allem geht es ums Risiko. Und das nehmen die lokalen Gruppen auf sich. Hunderte von ihnen sind bei dieser Arbeit getötet worden.
Eine Studie von Interaction, einem Zusammenschluss von mehr als 200 Hilfsorganisationen in den USA, zeigt, viele große Hilfsorganisationen wollen für ihre Mitarbeiter Risiken vermeiden und reichen die gefährliche Arbeit im Feld deshalb immer häufiger an kleine lokale Gruppen weiter. Die können schlecht Nein sagen, weil sie vom Geld der Großen abhängig sind. Denn bisher, das räumt auch Rajasingam ein, können kleine lokale Organisationen nicht selber Geld von Gebern beantragen.
Identifying ways and solutions in which
es wäre sehr wichtig, Wege zu finden, um Hilfsorganisationen vor Ort direkt zu finanzieren. Als Subunternehmer fehlt ihnen die Möglichkeit, Kapazitäten aufzubauen, vor allem eine leistungsstarke Buchhaltung. Denn wir sind letztlich dem Steuerzahler gegenüber verantwortlich. Die Geber müssen also sicher sein können, dass jeder, der Hilfsgelder ausgibt, das auch ordentlich macht.
Der UN-Koordinator beobachtet aber auch deutliche Fortschritte. Wo zu Zeiten des Biafra-Krieges schlicht Lebensmittel abgeworfen wurden, werde heute mit Betroffenen besprochen, welche Hilfe nötig sei. Und die mit Abstand meisten UN-Mitarbeiter seien inzwischen Ortskräfte, inklusive Führungsriege. Doch keine weißen Retter, das bedeutet vor allem einen umfangreichen Kulturwandel. Wenn der gelingt, wäre das ein Abschied von den Stereotypen und der Beginn gleichberechtigter Hilfe.
Zu schön, um wahr zu werden. Doch nur so kann die Abhängigkeit der Afrikaner von westlichen Hilfsorganisationen in Selbstständigkeit umgewandelt werden. Dass das möglich ist, erfahren Sie morgen in der Weltzeit, wo meine Kollegin Ellen Hering zeigt, dass Geschäfte mit Afrika besser sind als Hilfe für Afrika. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.